ja es nicht gern. Ewige Liebe ist Mainstream. Das ist es, wenn es Erfolg hat, ist Mainstream. Früher habe ich so einen Glaubenssatz gehabt und gedacht, wenn etwas Erfolg hat, ist es schlecht. Mhm. Den habe ich zuerst mal ablegen.
Soundcheck Tag Nummer 8. Mein heutiger Gast liefert einen Output, der quasi schon fast ein bisschen unmenschlich ist. Und das meine ich nicht einfach in der Quantität, sondern das meine ich vor allem in der Qualität, die auf so einem wahnsinnig hohen Niveau ist. Sei es zum Beispiel das Musical «Ewige Liebe», wo er über 700'000 Menschen beglückt hat. Sei es «Ricklin und Schaub» zum Beispiel. Sei es «Secondhand Orchestra», wo er den Herren von den Beatles und Freddie Mercury und der ABBA aufgezeigt hat, dass ihre Songs wunderbar auch auf Mundart funktionieren. Er selber betitelt sich als musikalischer Geschichtenerzähler. Und auf ihn und auf seine Geschichte bin ich sehr gespannt. Herzlich willkommen, Roman Ricklin.
Hoi.
So schön bist du da.
Danke für die herrliche Anmoderation.
Ja, ich studiert, hast du gemerkt?
Ich habe wunderschön.
Magst du dich noch an unsere erste Begegnung erinnern?
So konkret nicht, aber du kannst du schon vermutlich, wenn du jetzt so fragst.
Ja, Helga Schneider.
Ja, Sepp weiss ich, dass man es dort kennen, aber ich kann mich nicht an die Situation erinnern oder an den Tag oder so.
Einen Tag wüsste ich jetzt auch nicht mehr genau, aber es ist darum gegangen, dass ich Musik gemacht habe für Helga Schneider. Und wir haben Songtexter gesucht und dann ist uns der Roman Ricklin in den Sinn gekommen. Und du hast Zeit und Lust
und
gehabt.
Wann war denn da gewesen?
Hellness, das ist eine gute Frage. Ich schätze, das wird etwa 2010
oder so.
13.
Also, ja, also kennen wir uns erst 13,
ja. Ja.
Okay, ja.
Ist eigentlich erstaunlich. Ja, kommt einem länger vor.
Ja, es könnte länger sein.
Nein, wir haben für Hellness hast du Text geschrieben für die Songs. Dann für
Super Helga.
Super Helga. Dann für den Zirkus Knie, die grosse Kiste, wo du auch den Text gemacht hast. Und dann fürs Mischstück. Und beim Mischstück hat es einen Song gegeben, der hat «Plastik» geheissen.
Genau.
Und den werden wir heute noch spielen am Ende von dem Podcast.
Ja, genau.
Und auf das freue ich mich riesig.
Ja, das war Lesse, wo der entstanden ist. Den haben wir ja dann nachher... Also der hat ja, glaube ich, im Mischstück die Regula gar nicht lange gespielt. Der war am Anfang drin gewesen, und hat ein bisschen etwas Schweres gehabt.
Für also jetzt
schwer,
gerade
im Sinne von schwermütig.
Comedy-Stück, ja.
Genau, für ein Comedy war ein Kontrast gewesen in dem Programm. Und sie hatten, glaube ich, nachher nach den ersten paar Vorstellungen oder 10 oder so, hat sie ihn dann ausgespart und gekippt. Und wir haben mit Ricky und Schaub den allerdings noch ein bisschen weiterentwickelt oder noch ein bisschen mehr uns zu eigen gemacht. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer geworden eigentlich. Und haben den mit viel Freude gespielt während der Tour Lieder, die du sehen musst.
Gott sei Dank.
Ja,
dass der Song nicht... Ja, wirklich. Du machst ja wahnsinnig viel. Eben, wie ich es vorhin gesagt habe, du hast einen wahnsinnigen Output. Wann hat das bei dir so ein bisschen angefangen mit dem Realisieren? Songs schreiben, Text schreiben?
Das ist mal noch schwierig zu sagen, weil das ist für mich schon immer ein bisschen da gewesen. Also ich habe nicht irgendwie ein spezielles Erweckungserlebnis oder so, wo ich... wo ich jetzt mich jetzt erinnern könnte, aber ich kann mich sehr gut an mein Kinderzimmer erinnern. Und dort habe ich immer grosse Pläne für mich, fest geträumt, Musikclown habe ich werden. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich schon als, ich glaube, das hat mit 11, so 10, 11 vielleicht angefangen, dass ich angefangen habe, Instrumente zu sammeln. Also ich habe verschiedenste Instrumente in meinem Kinderzimmer gehabt. Cello habe ich gespielt, das habe ich gelernt, ab 7. Man musste ein Instrument auswählen unserer Familie. Das hat nicht zur Zeit gehört oder so, habe ich auch nicht gross hinterfragt. Und ich habe auch sehr gerne das Cello gespielt. Ich habe zwar das Instrument nur gewählt, weil ich gemeint habe, das ist zu gross, dass man es spielen muss als Kind. Dann hat es die aber in kleiner angegeben. Und vor allem, ich meine, Kontrabass hätte ich vermutlich sagen, aber nicht gewusst, was es heisst vermutlich. Aber da habe ich mich sofort verliebt in das Instrument, habe ich wirklich wahnsinnig gern gemacht. Aber neben dem habe ich Gitarre im Zimmer gehabt, Ukulele, ein Saxophon, eine Trompete, eine Handorgel und so. Es sind einfach, ich weiß nicht mehr was alles, aber...
Ein Sammelsurium.
Genau, ich habe angefangen, Instrumente zu sammeln. Und ich habe vor allem einfach ein, zwei Liedchen können spielen. Und so habe ich Instrument geübt. Und das wollen auf die Bühne gehen, ist für mich eigentlich schon immer klar gewesen. Mhm. Und das Liederschreiben hat so auch mit so, ich würde sagen, um die 12, frühe Pubertät hat das angefangen. Mhm. Am Anfang sind es dann mehr so Liebesschlager gsi. So, ein Stich ins Herz ist ein Titel, wo man ein Stich ins Herz, das ist mein Schmerz. Ein Stich ins Herz, so ist mein Schmerz. Du hast mir nicht verziehen, also auf Hochdeutsch offenbar. Mhm, aber auch in allen Sprachen probiert und ausprobiert. Ja, und das ist für mich schon immer da gewesen, aber dann in der Pubertät ist dann, habe ich das Gefühl, ich könnte viel wichtiger sein und dann ist viel mehr so in die Richtung gegangen. Ich werde dann vielleicht mal ein berühmter Schriftsteller oder so, wo politisch relevante, revolutionäre Werke macht oder so. Also ich habe sehr, sehr grosse Träume gehabt. Und ich bin auch immer kreativ gewesen. Also ich habe immer in meinem Kinderzimmer immer viel Zeit damit verbracht, bin viel auch allein dort gewesen, obwohl ich so eine grosse Familie gross geworden bin. Aber ich habe auch viel Zeit in meine Geschichten, in Drehbücher, Geschichtenbücher, Filmskript, habe ich eben immer Lieder probiert, ich wollte Sinfonien schreiben.
Wow.
Da gibt es zumindest den Anfang, oder, wo ich alle Instrumente schon mal aufgeschrieben habe, die ersten zwei Texte oder so, viel weiter bin ich einmal dann nicht gekommen.
Immerhin, das
ja, ist da. Ja, wir müssen mit den verschiedenen Notenschlüsseln auseinandersetzen schon und so, und einfach mal probiert. Ja.
Grosse Familie, sagst du, wie viele sind denn gewesen?
Ich habe 5 Geschwister.
Fünf? Okay. Und das war bei allen Musik ein Thema gewesen?
Nein, also alle haben so die gleiche Grundvoraussetzung in dem Sinne, dass sie auch etwa 7 Jahre ein Instrument gewählt haben. Und ich bin der Einzige, der heute noch Musik macht.
Ah, okay.
Also das stimmt nicht ganz. Also, wo professionell Musik macht, muss man sagen. Also, meine Schwester spielt gerne Klavier und viel und gibt, glaube ich, sogar Kinder, wenn man Klavierunterricht. Oder weiss ich gar nicht, aber so stelle ich mir es vor, vielleicht ist da eine falsche Forschung. Und mein ein Bruder tut auch gerne am Klavier einfach improvisieren. Die anderen, glaube ich, machen alle keine Musik.
Okay, aber du hast es voll durchgezogen?
Ja, voll. Es ist für mich ganz ein wichtiger Teil. Ja, mich können begleiten auf meinem Instrument. Ich bin ja nicht ein grosser Instrumentalist. Ich bin ein Gebrauchsmusiker.
Ja, das ist eine Ansichtssache, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber du... Eben, es ist relativ früh losgegangen und dann hast du eine Band gehabt, habe ich gelesen, Mumpitz hat die geheissen und dann haben wir schon mal einen Nachwuchspreis gewonnen. Dort ist es losgegangen mit den Preisen.
Ja, ich bin, da hast du recht, ich bin preisverwöhnt und das war, glaube ich, 1992. Sind wir beste Schweizer Nachwuchsband geworden. Und das war für mich recht wichtig. Also, Mumpitz war eine St. Galler Mundart-Band, wo ich einen Song geschrieben habe und auf St. Gallerdeutsch gesungen habe. Und das ist so für mich, das ist ein Erweckungserlebnis gewesen. In dem Sinn erleben, dass etwas, was ich mache, so viel Zuspruch bekommt, dass plötzlich an unserem Konzert hunderte Jugendliche auftaucht sind, die alle Texte können auswendig singen können, obwohl es noch gar keine Aufnahmen gegeben hat. Wir haben so Textbüchli verkauft nach dem Konzert, weil die Leute immer noch Texte gefragt haben. Und die haben mega viele Jugendliche angefangen, die Texte mitsingen in unseren Konzerten. Und dann sind manchmal halt 500, 600 Leute gekommen, die alle mitgesungen haben. Und das hat, also, die Bestätigung, dass man etwas macht, wo offenbar einen Nerv trifft, so. Das hat mich dann schon,
angekickt, oder?
Ja, das hat mich angekickt. Das hat auch ein bisschen Lust auf mehr gemacht.
Das glaube ich.
Wenn wir ehrlich sind, es ist nie mehr passiert. Nicht, dass ich habe grösseren Erfolg als hier natürlich, aber in dem Sinn, dass die Leute meine Texte würden mitsingen, es ist mir ehrlich gesagt einmal auf den Geist gegangen, weil es so laut mitgereist worden ist. Und so. Dass eine ganze Halle meine Songs mitsingt, das ist nie mehr passiert.
Grossartiges Gefühl. Oder?
Das war super gewesen, ja. Und ich habe ja nicht gewusst, wie einmalig das ist. Da. Ich habe auch nicht das Gefühl, das ist selbstverständlich. Aber wenn man so drin ist, man kommt gar nicht auf die Idee, da könnte jetzt wieder aufhören. Also, dass das mit anderen Bands dann in eine andere Richtung ist oder auch vielleicht weniger mitsingtauglich war oder auch ein ganz anderes Publikum angesprochen hat als die würden mitsingen. Also es hat ja nicht nur mit meiner Veränderung zu tun, dass man es nicht mehr mitgesungen hat.
Sag nochmal schnell.
Das hätte ich nicht wissen können.
Wie alt bist du dort bei Mumpitz?
Ja, das war so noch Kantizeit, Ende Kantizeit von mir. Um die 20.
Sehr cool.
Und wir hatten halt sehr früh einen Plattenvertrag gehabt durch den Wettbewerb. Und haben
dann noch schnell wegen dem Wettbewerb. Was war das für ein Wettbewerb gewesen? Von einer Radiostation oder
Zeitung? Nein, das hat dort mal geheißen Volksbankrock. Volksbank hat es noch gegeben. Das ist eine von den vielen Banken, die verschwunden ist in der Schweiz. Das sind ja das Land mit den verschwindenden Banken. Und das war ein Wettbewerb gewesen. Und wir haben uns eigentlich vorher schon aufgelöst. Also eigentlich sind wir so gewesen, und Matura rum hat man die Band Mumpitz ist so, in verschiedenen Schulhäusern sind unsere Leute gewesen, die zusammen auch gespielt haben. Und wir haben immer an diesen Schulhausfesten gespielt, das war natürlich ein super Umfeld gewesen, um Leute anzukicken, die können hören und so. Und wir haben, eigentlich sind dann einige ins Militär, andere haben noch gar nicht Matura gehabt. Aber es ist wie so, man hat gemerkt, eigentlich kann man die Band nicht zusammenheben. Mhm. Die gehen ins Militär, der macht einen Sprachaufenthalt.
So ein bisschen der Klassiker eigentlich.
Ja, in dem Alter hat es uns halt gesplittet eigentlich. Mhm. Und dann hat man auch ein Abschiedskonzert gemacht, hat noch eine Veröffentlichung gemacht, eine CD mit 5 Songs. Wir sind die, ich glaube, eine von der ersten Bands in St. Gallen, die eine CD gemacht hat. Das war gerade neu gewesen, da, Anfang 90er Jahre. Und dann hat die CD, wir nur 500 Exemplare gemacht. Wir haben gefunden, das ist ein bisschen euphorisch, so viel. Mhm. Die haben aber in wenigen Tagen alle ausverkauft gehabt und sind mega stolz gewesen. Und dann hat es ein Abschiedskonzert gegeben. Und dann hat eigentlich, das hat alles legendisiert. Eine Band, die jetzt gerade mega ein Hype ist, aber sie sagen, sie hören auf. Das hat wie so, also wenn man es inszeniert hätte, wäre es genial gewesen. Und dann haben wir den Wettbewerb mitgemacht und wir haben auch unseren Fans gesagt, wenn wir den gewinnen, gibt es uns noch. Und dann könnt ihr uns unterstützen. Ein bisschen so in die Richtung. Es ist jetzt ein bisschen verkürzt.
Ja, 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 ja.
Die sind dann gekommen und dann, das war so ein Wettbewerb gewesen, wo natürlich, so etwas ausgemacht hat, die Bands sind auf der Bühne gegeneinander antreten und es hat die Jury bewertet, aber wenn das Publikum bei einer Band natürlich durchgedreht ist, dann hat das auch für die Band gesprochen.
Ja, natürlich.
Das Finale war dann in Zürich im Volkshaus gewesen.
Mhm.
Und dann haben wir dort gespielt und da sind also auch unsere Konzerte garweise Fans vom Mumpitz sind mit Gär von St. Gallen angereist. Ich weiß nicht, wie viel Gär, aber einige. Wenn dann wir gespielt haben, dann war da auch zusammen vereinbar gewesen. Wenn in einem Song sind alle mit der Wunderkerze auf und so. Und das ist eine unglaubliche Stimmung. Wir haben eigentlich in Zürich gespielt, mit St. Galler-Typ. Und das Publikum ist durchgedreht, oder? Und natürlich hat man auch gemerkt, das sind St. Galler und St. Gallerinnen und die können alle die Songs mitsingen. Und ich glaube, das hat schon beigetragen, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Nach meiner Schätzung sind wir nicht die beste Band gewesen.
Mhm.
Also, völlig egal. Nicht, aber wir haben eine Kraft gehabt, die man ja auch erlebt hat. Die hat schon gestimmt. Also, wir sind vielleicht die mit der grössten Kraft und der grössten Anziehungskraft auch und der grössten Mobilisierungskraft.
Offensichtlich mit der Gär.
Ja, dann haben wir den Wettbewerb gefunden und das war wichtig gewesen. Wenn es erst Vertrauen gegeben, bin ich natürlich schon ein bisschen stolz gewesen, dass ich der Songwriter bin von der besten Schweizer Nachwuchsband. Also, das war eine Bestätigung gewesen, wo einem schon ein bisschen das Gefühl hat, es könnte sein, dass das ein Weg könnte sein oder so. So ernsthaft habe ich da noch nicht das Leben vor mir gesehen. Ich habe das nie so geplant, wie es dann weitergeht. Ich habe einfach immer den Moment gesehen. Und das ist schon wichtig gewesen, auch von meinen Eltern. Ich mache nicht einfach ein bisschen Rockmusik, sondern ich mache das im Fall gut und offenbar sogar zukunftsträchtiger als andere oder sowas, um das ein bisschen...
Aber wenn du 20 gewesen bist, dann du hast Gimmick gemacht, gell?
Ja.
Schaffen, was ist dort da gewesen? Also, oder hast du einfach gerade auf Karte Musik gesetzt?
Ja, ich habe schon, also ich bin ja mit 19 schon Papi geworden und habe dann eigentlich müssen Geld verdienen. Also probiert vor allem. Und Band ist schon auch eine Einnahmequelle gewesen, natürlich. Also wir haben viele Konzerte gespielt und die haben auch alle ich organisiert. Ich glaube am Anfang nicht noch irgendwie da Provision, Management genommen oder so, aber irgendwann dann auch schon. Also wenig natürlich. Wir haben noch ein bisschen etwas bekommen fürs Konzert organisieren. Und ich habe aber auch als Kellner gearbeitet oder als habe immer wieder so ein bisschen für Zeitungen so als Musikjournalist mäßig über Musik geschrieben. Und dann ziemlich schnell aber eine Zeitschrift gegründet, im 94, glaube ich.
Eine eigene Zeitschrift?
Ja, ein Kulturmagazin habe ich gemacht. Da gibt es heute noch. Das Kulturmagazin Seiten ist eine Institution in der Ostschweiz heute. Das gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Die Zeitschriften habe ich hier gegründet.
Sehr cool.
Und also gegründet mit anderen zusammen, aber ich bin der Einzige, der 100% für das geschafft hat, eine Zeit lang. Und dort hat man aber allerdings kein Geld verdient. Also das ist... Da habe ich etwa 3 Jahre dafür gearbeitet, mehr oder weniger ohne Lohn. Ziemlich schnell haben wir dann hat Geld gefehlt. Also, es hat immer gekostet, die Zeitschrift zu produzieren und gewisse Leute haben wir müssen zahlen. Und wir haben das mit Inserat probiert finanzieren und das ist natürlich lang gegangen, bis sich das wirklich angefangen hat. Heben so. Aber das ist eine spannende Zeit gewesen. Und um das wiederum können finanzieren, dass ich eben für etwas 100% arbeite und nicht verdiene und ja auch noch eine Familie habe, bin ich Nacht Space Dream spielen, ein Musical.
Genau.
Wo im Baden dann 94 oder 95 angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr.
Das habe ich mir eben auch noch notiert, Space Dream
darstellen. Und das mit dem habe ich eigentlich ein Kulturmagazin in der Ostschweiz zum Glück können quersubventionieren. Wenn das die linksalternativen Menschen, die heute die Zeitschrift lesen oder auch machen, einmal hören, stellen wir immer vor, denen bleibt das ein bisschen im Hals stecken, dass es ein kommerzielles Musical wo das Musical in der Schweiz eh nur in den Kinderschuhen gesteckt ist. Also auch nicht ganz ein professionelles Musical und so. Und da kann man sich ein bisschen streiten. Aber ich habe
ein gewissermaßen
erfolgreiches Musical gewesen, das ich zwar nicht gerne gespielt habe, weil mir das selber gar nicht gefallen hat, aber es war einfach eine Möglichkeit gewesen, zum Geld verdienen. Und die habe ich natürlich genutzt.
Du bist dann irgendwann mal auf Berlin gegangen. Und in Berlin hast du so ein bisschen angefangen, Musiktheater zu schreiben. Bin ich da richtig informiert?
Also auf Berlin bin ich ja auch gegangen, das war eigentlich eine Familiengeschichte. Ich hatte das Angebot, um auch dort das Bessere zu spielen. Das Bessere ist auf Berlin. Meine damalige Partnerin wollte eine Tanzausbildung machen in Berlin. Da hat sich eigentlich alles ergeben, dass wir als Familie jetzt dritte auf Berlin sind. Und ich habe aber auch dort nicht sehr lange in dem Musical gearbeitet, weil ich es, wie gesagt, auch gar nicht so gerne gemacht habe. Und bin dort relativ früh wieder ausgestiegen und habe in dieser Zeit eigentlich auch nicht so recht gewusst, wie könnte es jetzt weitergehen. Ich habe ja keine Ausbildung gehabt und habe dann mich auch für andere Stücke beworben, habe an gewissen Orten kleinere Sachen mitgespielt, angefangen Sachen mitschreiben, probieren, habe angefangen Chansons zu schreiben. Berlin ist ja eine Chansonstadt. Habe dort für verschiedene Künstler, Künstlerinnen Chansons angeboten oder wenn ich es kennt, haben sie gesagt, könntest du mal den Text vertonen und so. Und habe so ein bisschen probiert, mit der Popmusik weiterzumachen, an einer Band in Berlin. Unter anderem mit dem Jens Eckhoff, der sich später Jean-Michel Tourette genannt hat und berühmt worden ist mit «Wir sind Helden». Oder? Also wir sind dort so ein Klick gewesen und ich habe dort auch angefangen, so erste Musiktheaterschritte machen. Unter anderem ist dort entstanden eine Hörspielversion mit Liedern von Alfonso Di Monza, wo man dann später, 2000, in der Schweiz, wo dann eigentlich mein erstes Kind, also ein Musical, aber und es war ein Kindermusical, wo dann rausgekommen ist.
Berlin hat das auch einen Kick gegeben, verglichen jetzt zu Zürich?
Ja, sehr fest einen Kick gegeben. Also Berlin war auch ein bisschen augenöffnend im Sinn von, es ist doch nicht ganz so einfach, wenn ich gemeint habe. Also Berlin war kein Spaziergang gewesen. In Berlin konnte ich nicht können, wie in St. Gallen in kurzer Zeit zu einem Lokalmatador werden. Es war ein bisschen enger gewesen, das Feld. Es hat mehr Leute gegeben, die es gleich gemacht haben. Und vor allem sind sie auch zum Teil deutlich besser gewesen. Und vernetzter. Und es geht dann um ganz vieles. Und das ist auch, habe ich auch als Härte empfunden. Also gleichzeitig habe ich sehr genossen, unbeobachtet können zu sein. Das ist in St. Gallen in dieser Zeit, bevor ich weggegangen bin, nicht so möglich gewesen, weil ich wirklich eine Stadtfigur gewesen bin. Und zwar nicht für alle, aber für alle in meinen Jahrgängen. Wir haben mich halt alle kennt. Mit der Geschichte der Band, mit der Kulturzeitschrift, wo ich auch Lärme gemacht habe, kulturpolitisch, mit der Geschichte von früher Papi geworden und so. Das hat alles, ich bin eine Figur gewesen und das habe ich mega genossen in Berlin. Da kannst du ja machen, was du willst und bist seit höchstens einer nochmal ein Papagei. Also, du fällst einfach nicht auf in dieser Stadt. Das habe ich gut gefunden, auf die einen Seite. Auf die andere habe ich es auch eine bittere Pille gefunden, zu merken, es ist schwierig, sich durchzusetzen. Es ist schwierig, an Jobs zu kommen. Und habe viel Versuche gemacht und bin, also, nicht unglaublich erfolgreich gewesen, auch nicht, ja oder nein. Also, das ist jetzt fast schon, man muss sagen, eigentlich nein. Es hat einfach nicht gegeben, ja. Es hat nicht gegeben. Und ich habe aber immer Leute kennengelernt, es ist immer, man hat das Gefühl, jetzt ist nicht dran, jetzt hat man fast einen Plattvertrag mit einer Band, nein, doch nicht, und so. Und es ist aber schon auch gewesen, also das Zurückkommen in die Schweiz hat eigentlich zwei Gründe gehabt. Einerseits das Familiäre, also trennte Familie, doch näher bei der Tochter sein. Wir haben gemerkt, also mit, meine damalige Partnerin ist zurück auf St. Gallen, ich bin in Berlin gewesen, am Anfang noch einen Vertrag, kann man nicht raus, und so. Also, bis wir uns da wieder eingerichtet haben, als, sag ich, als trennte Familie. Wie machen wir es jetzt am besten miteinander, Familie zu sein, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Also ich musste auch wegen dem in die Schweiz zurückkommen. Aber es war auch besser gewesen aus beruflichen Gründen, weil ich da doch, ich habe da nochmal Musical gespielt kurz und habe da bessere Antragstellen gehabt. Und mit dem, was ich in Berlin gelernt habe, ein Durchsetzungsvermögen. Also, jetzt sehe ich da, du, der ist ein Produzent, den sollte ich vielleicht kennenlernen, jetzt gehe ich mal hin, jetzt lüte ich dem nochmal an, nachdem wir das erste Mal geredet haben, dann gehen wir vorbei, bring mal Songs mit, oder mit dieser Energie, die ich in Berlin gelernt habe, ist ehrlich gesagt Zürich dann fast ein Spaziergang geworden.
Eine gute Schulung, oder?
Ja, es hat, also, es ist auch, ich habe dort gelernt, also, es fällt uns Schweizer, Schweizerinnen ja oft schwer, sagen, was wir können. Respektive, das ist bei mir heute noch so, ich will lieber zeigen, was ich kann oder mit ein fertiges Werk anlegen und dann sieht man hoffentlich, dass ich etwas kann, als sagen, ich könnte im Fall da und da oder ich habe da und da oder ich habe da und da gemacht. Und in Deutschland funktioniert das ein bisschen anders.
Dort musst du ein bisschen klotzen mit.
Ja, die Töne klotzen, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich habe dort schon gelernt zu sagen, ich bin Songwriter. Und das ist mir mit vorher da hätte ich das nicht gesagt, oder ich bin Komponist, habe ich irgendwann mal sogar gesagt. Oder so. Das ist mir nicht über die
Lippen. Das ist schwer da damit.
Das macht mir ja da als halbe Übung für Schauspieler. Sag mal, ich bin Schauspieler und sag so, dass ich es glaube. Und sagen, das glaube ich nicht. Du hast es weggespielt. So. Also es ist, das Falsche ist ja schwer. Und die deutschen Kollegen haben zum Teil deutlich weniger Referenzen gehabt als ich in dieser Zeit. Also Freunde von mir, die ich dort zusammen war, und haben mich gefragt, ja, was machst du so? Ja, ich bin Produzent. Und ich habe gesagt, ja, ich mache ein bisschen Musik. So, also, dann haben wir mit der Zeit gemerkt, sie wissen ja, man muss die Hälfte abrechnen. Ja. Und von, ich mache ein bisschen Musik, bleibt in der Hälfte halt nicht mehr viel übrig. Und so. Also ich habe gelernt, anzustehen und auch probiere ein bisschen, doch anzustehen und sagen, ja, ich könnte das im Fall schon. Also wenn jemand gesagt hat, ich brauche 10 Songs für ein Theaterstück, habe ich gesagt, ah, das kann ich auch machen.
So. Da hat er den Selbstwert sicherlich aufbauen, oder?
Ich glaube, ganz ehrlich, der hat sich bei mir null durch das aufgebaut.
Ist wahr?
Ja. Und zwar ist das eine rein äußere Sache gewesen. Ich habe gemerkt, nur so funktioniert es.
Okay.
Dass ich selber glaube, dass ich etwas kann, das ist viel länger gegangen. Also, ich konnte anstehen und Behauptungen aufstellen, aber das Gefühl war ja schon gewesen, man hat immer vom Imposter-Syndrom, aber so, ich bin mir immer ein bisschen wie ein Hochstapler vorgekommen, weil kreative Leistungen versprechen jemandem, ich mache das bis dann, ist ja immer, ich weiss es ja nicht, ob ich schaffe. Also, wenn jemand sagt, kannst du uns das Musical schreiben bis dann, oder kannst du uns da 2 Songs machen bis dann, oder kannst du bitte den Songtext schreiben bis dann, dann sage ich, ja, das kann ich. Aber wissen tue ich es auch nicht. Und ich habe zum Teil auch Sachen versprochen, die ich halt noch gar nicht können. Oder wenn jemand gesagt hat, wir brauchen hier ein Arrangement für Streicher, für diesen Song. Ich sagte, ja, das mache ich. Und dann bin ich natürlich hei und hei oder für ein Sinfonieorchester etwas arrangieren oder so. Ich habe einfach gesagt, ja, das mache ich. Aber ich immer das Gefühl hatte, so, also es gäbe die Leute, die könnten es besser. Und jetzt habe ich mir halt das ergattert. Aber der Selbstwert ist nicht da gewesen, sondern ich habe einfach gezappelt und probiert das zu erledigen. Und ich habe auch, wenn immer aussen, die Leute haben natürlich bei mir schon früher immer Schulterklopfen gemacht. Ja, da wird super, aus dir wird mal etwas und so. Und das hat sich bei mir sehr lange auf dem Konto nicht wirklich gezeigt, dass ich etwas kann. Also ich habe lange gehadert an dem Übergang, da wo ich kann, wie könnte man das vielleicht auch noch in Geld umsetzen? Also, weil schön, wenn alle Kollegen finden es so cool und oh, schreib uns doch noch da, aber es zahlt gar nicht mehr richtig. Das ist nicht so zielführend. Und so das Selbstwert und Selbstbewusstsein, das hat auch nicht einmal etwas mit den späteren Erfolgen oder so zu tun gehabt, sondern das ist irgendwann zu einer mentalen Arbeit geworden, wo ich gemerkt habe, das kann doch gar nicht sein, dass ich mich immer schlecht fühle. Ich habe immer das Gefühl, ich kann nichts, egal wie gut etwas gelaufen ist. Vielleicht haben wir darum immer so Mühe gegeben, weil ich immer das Gefühl habe, es genügt nicht, ich finde es nicht gut. Egal wie es ankommt, ich habe das Gefühl, das ist nicht gut.
Jetzt kannst du es, aber wo ist der Gamechanger passiert?
Also wie heute kann ich es mir sagen, ich kann etwas, so meinst du? Oder heute kann ich etwas liefern?
Beides vermutlich.
Aber ich habe lange vorher etwas können, mehr oder weniger Taugliches anbieten, als ich können selber das sehen konnte. Für mich. Also sich selber gut fühlen damit, ist ja schwierig. Und was da der Game Changer war, also schon auch sicher mitunter eine grosse Krise, wo es mir so schlecht gegangen ist, wo das dann für mich Thema geworden ist. Wieso habe ich eigentlich so hohe Messlatten, wo ich immer nur drunter kann schiessen und wieso fühle ich mich so unwohl, als ich mich also mit Hilfe mit diesen Themen angefangen habe, auseinanderzusetzen. Das ist sicher wichtig gewesen, aber auch als älter werden und das demütiger werden und auch, dass alles, was beruflich ist oder meine Leistung, sage ich jetzt als, gerade in dem Bereich, wo wir jetzt darüber reden, ich als Songwriter oder ich als Theaterautor oder so, dass das vielleicht an Bedeutung auch immer mehr verliert. Das heisst nicht, dass ich mich im Leben, man fühlt sich dann wegen dem nicht als Partner oder Lover oder Papi unbedingt super, aber dort ist mir es viel wichtiger gewesen, um mich gut zu fühlen, also einfach um sich wohlfühlen mit sich. So. Und da ist ja irgendwann noch so zwischen 40, nach 40 hat sich das angefangen zu entwickeln, dass ich gemerkt habe, ja, nein, ich bin völlig okay.
Wie lange bist du denn in dem Berlin geblieben?
Knapp 5 Jahre.
So. Doch, 5 Jahre.
Ja. Also 4 Jahre und dann hat es so eine Übergangsphase gegeben, eine Zeit lang dann zum Ausprobieren, wie wäre es, wenn ich in der Schweiz wäre, bin ich 2 Wochen in der Schweiz, wo ich auch gearbeitet habe und dann auch wieder die Nähe mit meiner Tochter geniessen konnte und bin wieder auf Berlin und ich habe in dieser Zeit nicht recht gewusst, wie geht es weiter. Geht es auf Zürich auf Hamburg, dort waren viele Kollegen für Musik machen, bleibe in Berlin, Zürich in die Schweiz und dann ist eigentlich nur Zürich im Frankreich, da habe ich dann gemacht. Ich bin nach Zürich im Verlauf des Jahr 2000.
Jetzt weiss ich nicht, wie viel ich überspringe.
Das weiss ich auch nicht.
Das werden wir jetzt gerade sehen. Ewige Liebe. Das ist ja ein hoher Teil gewesen, wo, wie ich es im Opener gesagt habe, über 700'000 Zuschauer in der Markthalle ist es, glaube ich, oder auch noch an anderen Orten aufgeführt worden.
Ja, also wir haben 5 Jahre im Stück gespielt, von 2007 bis 2012 und 2 Jahre davor haben wir es in Bern gespielt, in einem extra dafür gebauten Theater, also ein mobiles Theater im Wankdorf, weil so viele Berner haben das Stück auch gerne gehabt. Sind schon vorher auf Zürich, dann ist man auf Bern das gespielt und dann haben wir nochmal, also 2 Jahre Zürich, 2 Jahre Bern und dann nochmal ein Jahr Zürich und dann haben wir es im 17. nochmal gespielt.
Wieder
nicht eine ganze Saison, ja, zum 10-jährigen Jubiläum und im Moment redet man ja davon, dass zum 20-jährigen Jubiläum nächstes Jahr Herbst 27 ewig lieber wieder ins Theater kommt und jetzt ist sogar im Kino.
Eben, jetzt läuft
als der Film. Ja.
Ja, ja.
Ja, das ist eine grosse Geschichte.
Also das hat ja alle Erwartungen massiv übertroffen, oder? Also, ja. Da sind ja auch vermutlich irgendwie ein bisschen überrumpelt worden mit dem Erfolg.
Dass ja, natürlich.
Jetzt machen wir es mal 2 Monate, jetzt machen wir es 4 Monate, jetzt machen wir es...
Ja, und das kannst du ja nicht planen.
Also, ja, ja, klar.
Das passiert.
Aber was war genau der Impuls bei dir, dass du auf die Idee gekommen bist?
Es gibt ja viele Ideen und ich sage immer, die Ideen wären so gute Ideen, wo man viel Liebe drin gibt. Also man muss sich um Ideen kümmern und das sind natürlich verschiedene Sachen gewesen. Es hat irgendwie so eine Anfrage gegeben vom Dago Solfrank, von der Marc. Ist Music Star das Thema gewesen und man hat nach der ersten Staffel gemerkt, die sind nachher ein bisschen verbrötelt, bös gesagt. Und was könnte man denn nachhaltiger machen mit diesen Music Stars, dass die nachher etwas haben, obwohl es ja nur jemand gewinnt und alle anderen sind ja eigentlich Loser oder sind dann wieder von der Bildfläche weg. Und dann habe ich so ein Konzept angeboten, also ich bin gefragt, ich könnte ein Konzept machen und dann habe ich ein Konzept gemacht, das hat geheißen Music Car. Und ist die Idee gewesen, dass die alle die Music Stars Anwärter in einer Bühnenshow sind, in einem Bus losfahren, einen Unfall haben und eine Nacht nachher mit stecken bleiben und dann ist ein Liederabend, wo alle so ein bisschen um den Car herum ihre Lieder singen und da habe ich überlegt, und das ist der springende Punkt, welche Lieder könnte man nehmen? Sollen wir da für internationale Songs singen? Und ich denke, nein, eigentlich wäre es cool, die Zeit wäre glaube reif, um etwas machen mit Schweizer Mundart-Songs. Und dass man einfach all die Hits, die wir haben, die Mundart aus den letzten 30 Jahren nehmen und so vielleicht ein bisschen eine Geschichte bauen. Und aus dem, also das Musical hat man nachher verworfen, und aus dem ist dann letztendlich die Idee weitergegangen, vielleicht müsste ich mit diesen Songs eben doch etwas machen. Und so ist es dann weitergegangen.
Das Auswahlverfahren, welche Songs du nimmst, oder ihr genommen habt dann schlussendlich fürs Musical, wie bist du da vorgegangen?
Ich habe eine Liste gemacht mit über 200 Songs und habe angefangen, Geschichte zu suchen. Ewige Liebe funktioniert so, dass eigentlich alle Figuren aus der Geschichte und alle wichtigen Ereignisse kommen aus Songs. Also ich habe nicht einfach einen roten Faden durch die Songs gesucht, sondern ich habe gesagt, Songs sind ja schon Geschichte. Ich bin davon ausgegangen, es gibt eine Geschichte, sie ist versteckt hinter den Songs, ich muss sie nur finden. Also nicht ich erfinde sie, sondern ich finde sie. Und da gibt es natürlich dann Lieder wie «Hey, die mir weht die Beide», wo ja die Grundsituation von der Geschichte beschreibt, nämlich eine triviale Situation, die gleichen beiden Männer wie der Frau. Oder es gibt «Komm, gib mir eine Chance mit den Zielen», «Ich wünschte mir das Rad von der Zeit», «Könnte ich zurückdrehen», um die Zeit und etwas nochmal besser machen, was zu der Zeitreise führt. Oder es gibt den Daneli vom Trueb, wo die Figur und der Ort, wo spielt, gibt und so weiter. Also die Sachen und Figuren sind aus den Songs gekommen. Und das war das eine. Ich habe natürlich dann Geschichten in den Songs gesucht. Und das andere war, dass ich wollte, ohne meinen Geschmack spielen zu lassen, die Lieder, die wirklich wichtig sind, also so ein gutes Realbook, ein Songbook, Schweizer Songbook liefern und auch Künstler oder Künstlerinnen, die ich nicht mag oder Lieder, die ich nicht mag. Ja, zum Beispiel, ich bin wirklich kein Fan von Göhle-Songs und auch nicht von seiner Person, respektive von seinen Haltungen. Und es ist mir ein bisschen schwer gefallen, aber es kommen ja keine Tränen mehr und Schwan. Und ich hätte noch viel blöder da in Ewig Liebe vor. Ich habe probiert, das ist in dieser Zeit auch ein grosser Name war, schon immer noch. Er probiert, dass etwas von Zürich West, etwas von Baden Toxner und eben etwas vom Göhle und etwas, Sachen von Florian Ast und Sachen von Manni Matter. Und er wird probiert, die verschiedenen, ja, das wird, ja, dass man wirklich sagen kann, das ist das Musical mit der grössten Mundart-Hits. Das war mal wichtig.
Fürs Publikum halt.
Ich wollte einen Erfolg haben. Ich habe ein bisschen unter Druck gestanden in dieser Zeit. Es ist mir finanziell nicht gut gelaufen und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt muss ich einen Hit machen. Mhm. Und da habe ich dann probiert, meine unternehmerische Seite strategisch möglichst Stufen zu fahren und zu sagen, was von meinen Ideen könnte denn den grössten Erfolg haben? Und das ist ein heikles Thema unter Künstlern. Macht man da, wo Erfolg hat? Oder macht man da, wo man am liebsten macht? Und so. Mhm. Ich probiere es immer so beschreiben. Es gibt Zeug, wo ich mega Lust drauf habe zu machen. Und es gibt Zeug, wo ich nach meiner Einschätzung das Gefühl habe, da könnte ich Erfolg haben. Und ich probiere nicht extra außerhalb von dieser Schnittfläche von hypothetisch könnte das an den Leuten gefallen. Und ich habe Lust drauf, außerhalb von dieser Schnittfläche probiere ich möglichst nicht zu arbeiten. Also ich nicht extra rauszielen, weil ich sage, das könnte Erfolg haben. Früher habe ich so einen Glaubenssatz gehabt und gedacht, wenn etwas Erfolg hat, ist es schlecht. Mhm. Den habe ich zuerst müssen ablegen. Mhm. Also zum etwas machen, das Erfolg hat, hat es gebraucht. Das tut nicht weh, wenn es Erfolg hat. Das ist nicht, wegen dem bist du nicht schlecht. Mhm. So. Natürlich ist es, ich höre es nicht gerne, ewige Liebe ist Mainstream. Das ist es, wenn es Erfolg hat, ist Mainstream. In der ersten Woche war es da nicht. Da hat man noch gesagt, das ist viel zu trashig und das geht doch nicht mit dem schwulen Murmeli und die reden viel zu grusig auf der Bühne und so hat man es noch nie gesehen. Und überhaupt Rockmusical geht nicht, das ist viel zu rockig und ganz viel Zeug. Und dann ist das Publikum jetzt plötzlich geliebt und es ist Mainstream. Mhm. Also, weil jetzt ist es noch Erfolg. So, also,
Aber das ist doch ein bisschen Punk-Attitude, oder?
Ja, da ist eine Punk-Attitude, aber dort kommen wir ja irgendwie her, prägt in die Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, sind wir prägt von, wir sind gegen das Establishment und wir kommen aus der alternativen linken Kulturszene und da bin ich auch immer schon angegriffen worden dafür. Also haben gesagt, ja, Rick, hast du deine Seele verkauft, machst du Musik und so. Da habe ich natürlich viel gehört aus dem Umfeld, wo ich komme. Und, aber gleichzeitig habe ich probiert durchzuziehen und ich lebt von Musik machen und Geschichten erzählen. Und die anderen sind vielleicht drinnen.
Ja.
Haben aber in einer coolen Punkband gespielt. Ist auch cool. Hoffentlich zufrieden sind damit. Aber mein Weg war halt, für mich ist schon wichtig, auch Sachen anbieten, die das Publikum nachher will. Weil ich mache ja, also die grosse Mehrheit von allem, was ich mache, ist unsubventioniert. Also ich bin ja nicht an den Staatshäusern am Theater am Arbeiten, sondern ich bin eigentlich mit meinen eigenen Produktionen, die ich auch selber produziere oder mir produziere, mit einem Secondhand Orchester, mit Ricken und Schaub oder so etwas wie Ewige Liebe, ist ja auch privat finanziert. Da ist ja kein Rappen staatliche Unterstützung drin. Das Zeug, also wir alle Leute, die das machen, verdienen nur, wenn mit den Tickets mehr Geld reinkommt, als die Produktion kostet. Also es ist ganz einfach. Mhm. Ich lebe vom Erfolg und nicht von Subventionen. Mhm. Und das ist auch mein Stolz. In meinen ersten CDs ist immer drin gestanden und Mumpitz dankt für die finanzielle Unterstützung niemandem. Das war mein Stolz gewesen. Und das habe ich in meinen ersten CDs geschrieben und das ist eigentlich bis heute geblieben. Stimmt natürlich nicht ganz konsequent, weil wir sind konsequent, weil wir sind ja auch natürlich, wenn wir von Stiftungen haben wir etwas bekommen, haben wir aber sehr spät angefangen, überhaupt anfragen, weil wir eben aus dieser Punk-Attitude rausgekommen sind. Und auch stimmt natürlich nicht ganz, weil jetzt gerade die ganze Kleinkunstszene, also wo ich als Bühnenkünstler gross werden drin, mit Heinz Specht, Ricky und Schaub und Secondhand Orchester, das kommt ja alles aus diesen kleinen, vielen Tätern. Und die sind ja subventioniert. Also die, dass man dort eine Gage bekommt, auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht so läuft und nur 50 Leute kommen oder nur 100 oder nur 150 oder so, dann geht es ja schwer auf. Was kostet der Arbeit? Für ein Theater, für einen Raum, für Ticketinggebühren, für die Leute, die arbeiten dort, die auch auf Ehrenamtler arbeiten und für Künstler. Und das mit nur den Eintrittszahlen ist ja oft schwierig. Ja. Oder? Und so bin ich eigentlich schon auch quersubventioniert gewesen.
Nochmal schnell wegen dieser ewigen Liebe-Geschichte. Die Originalinterpreten, Komponisten, Texter von diesen Songs, die sie dann gebraucht haben, wie war das gewesen? Haben die das von Anfang an toll gefunden?
Du, das ist so eine lange Geschichte, dass wir aufpassen, dass wir nicht einen riesen Topf aufmachen.
Mach ein Töpfchen auf.
Probier ein Töpfchen aufmachen. Ja, man hat am Anfang alle angefragt und hat das geregelt mit allen. Aber natürlich hat niemand gewusst, was dabei rauskommt. Mhm. Nicht einmal mir. Mhm. Und dann hat man das aber später auch revidiert und gefunden, viele haben das Gefühl, das ist nicht fair gelaufen und so. Ich halte es für fair, wie es gelaufen ist. Und man hat das auch alles super geregelt. Und es ist ein bisschen Krux, wir haben es dann in der Wiederaufnahme nach 10 Jahren, haben wir nochmal neue Verträge mit allen gemacht. Die sind jetzt verbessert. Mhm. Jetzt ist es einfach genauso geregelt, bis international bei Compilation Musicals geregelt wird. Und jetzt, spätestens jetzt, dürfte niemand mehr das Gefühl haben, es ist zu kurz gekommen. Mhm. Vorher hat man es ein bisschen als kleines Recht abgegolten gehabt und mit dem Visa zusammen und so. Und sobald etwas so Erfolg hat, dann weckt das schlafende Hund. Ja, und plötzlich haben alle das Gefühl, sie kommen zu kurz und so. Das ist ein bisschen, ist eine von der Schattenseiten von dieser ewigen Liebe-Geschichte, dass ich dort viel negative Gefühle geweckt habe bei gewissen Leuten, die ich nicht gerechtfertigt finde. Auch viele Leute, die einfach, sie kommen zum Teil halt auch nicht raus, was bedeutet.
Also schlussendlich hat ja jetzt
das ist jeder anständig, aber es ist
profitiert davon, oder?
Also ja, natürlich.
Es ist eine Riesenkiste.
Also, ja, natürlich hat jeder Einzelne, oder? Wenn du von einem Song einer von fünf bist und der Song wird 2 Minuten gespielt und so, dann ist am Schluss, also, aber es ist etwa 1 Million ausgezahlt worden, all die MusikerInnen. So. Mhm. Ich finde das viel. Mhm. Und das ist, ja, das kann man schon sagen, ist zu wenig, ja, bei so einem Erfolg. Aber es ist halt da, was man abmacht, ja, und was fair ist. Und
so. Klar, da wird das aufgeführt, aber es zieht ja dann vermutlich auch deine eigenen Verkäufe dann noch.
Ja, natürlich. Also ich so hoffe, genau also, das muss aber nicht ich beurteilen. Ich hoffe natürlich, ewige Liebe hat hoffentlich einen Beitrag geleistet zur Verewigung von gewissen Künstlern und hat ganz klar die Mundart-Szene Schweiz geehrt. Man hat ja eigentlich sich wir haben uns verbeugt vor dieser Musik, vor diesen tollen Hits und vor diesen tollen Künstlern. Und wir haben das Denkmal gemeißelt mit dem Stück. Mhm. Weil das Stück gibt es ja nur wegen diesen Songs. Mhm. Und es ist auch zur Verewigung von diesen Songs da.
Aber haken wir das Thema ja, gerne, ewige komm, Liebe ab und gehen ewig. Da sind ja noch ganz viele spannende Sachen passiert nachher. Ricklin und Schaub. Ich bin ja die Shows schauen. Das ist also nebst dem musikalischen Feuerwerk, den Text, wo grossartig sind, passiert ja auch ganz viel visuell.
Wir behaupten, wir sind weltweit die Einzigen, die konsequent die Form suchen oder ein paar grosse Hampfle Songs jetzt so gemacht haben, dass man probiert, eben nicht nur Musik und Text als Erzählmittel zu verwenden, sondern wir sagen, es ist Musik und Text und Bild. Mhm. Und zwar so, also wenn man Musik weglässt, wäre es der Song kaputt. Und wenn man den Text weglässt, ist der Song normalerweise auch kaputt. Mhm. Und bei den meisten Sachen, die Bild haben, kann man, ist nur bläst, wenn es ist. Und wenn man es weglässt, ist es halt nicht so schlimm. Mhm. Und man probiert Lieder machen, wo da aber schlimm ist. Mhm. Wenn man das Bild weglässt, ist der Song so kaputt, wie wenn der Text weglässt. Mhm. Mhm. Und das haben wir probiert zu machen, indem wir einfach dort das so konsequent als zusätzliche Erzählebene einbauen, wo du das Zeug musst sehen, zum Verstehen. Das beste Beispiel ist immer Emoji, wo man die Übersetzung von dieser Emoji-Kommunikation, wo wenn du den Song hörst, nur Audio, also den gibt's gar nicht veröffentlicht, nur Audio, weil es eben keinen Sinn macht. Mhm. Das ist ein bisschen eine neue Krücke. Also, es gibt für uns das letzte Album, das Ricklin und Schaub gemacht haben, heisst ja Lieder, die du nicht sehen musst. Und das sind nur noch 6 gewesen aus dem Programm. Und
wo funktionieren
2 quasi davon. Nein, 3 davon haben auf der Bühne auch Bild, aber man kann es weglassen.
Wie muss ich mir den Workflow vorstellen, wenn der Dani und du am Arbeiten sind? Eben, das sind 3 Ebenen.
Ja, also eben, also, ja, die denken wir natürlich, ja, von Anfang an, wir suchen wie immer schon Ideen für Lieder, das müssen nicht alle Bild haben. Aber wir suchen natürlich auch konsequent, sagen wir, wie können wir denn mit Bild erzählen? Dann suchen wir Ideen und es ist schon sehr kompliziert, so Lieder zu entwickeln. Also wir haben mehr als doppelt so lang, weil es nochmal eine Ebene mehr hat. Also es ist auch vielleicht mehr als 3-mal so lang eine Entwicklung von einem Song. Es ist einfach sehr aufwendig. Wenn ich am Anfang immer denke, das ist so eine gute Idee. Wenn wir jetzt das machen, dann fangen vielleicht andere auch an. Und haben inzwischen gemerkt, nein, das macht niemand. Und wir wissen jetzt auch wieso. Es ist viel zu anstrengend.
Es ist viel zu aufwendig.
Ja, klar. Aber wir haben natürlich Freude daran. Und schön ist, es ist wie ein nicht bespielter Sandplatz. Wir sind die Ersten, die in diesem Sandhaufen jetzt unsere Burgen bauen. Das ist alles unantastet. Und das ist eine Spielweise.
Mega.
Das ist ein riesen Glücksfall, dass es Dani Schaub und mir jetzt hier gelungen ist, nochmal für uns etwas herauszufinden, wo wir so bei kleinen Kindern so begeistert davon sind, dass man einfach auch wieder, das gibt ja auch Power, das gibt einem Energie, zum noch über 30 Jahre Songs schreiben, merken, wir sind in eine neue Welt von Songwriting eingedrungen. Und wir tummeln uns dort und das kickt uns natürlich. Das ist ein riesen Geschenk.
Das ist der
Grund. Aber wir sind auch stolz, weil wir das Gefühl haben, das ist eine Innovation eigentlich. Mhm. Und lustigerweise, das sieht ja das Publikum, oder das merkt das Publikum, sieht es natürlich, man muss ja sehen, aber das Publikum tut ja nicht sich intellektuell erklären, aha, wenn man das Bild weglässt, dann würde der Song nicht mehr funktionieren. Das Publikum ist sich ja gewöhnt über alle Medien und so. Man tut immer auch visuell konsumieren. Da kommt einfach und das setzt sich im Kopf zusammen. Mhm. Und das ist mit dem Grund, wieso wir unser Programm auch so angeschrieben haben, Lieder, die du sehen musst. Ich habe das Gefühl, vielleicht merken es die Leute so eh. Ja, man muss es sehen.
Ein Seitenwinkel.
Genau, Soundfall.
Kollege. Aber
sehr deutlich.
Eben,
aber du merkst mich in Freude.
Ja, richtig so. Und es ist, also, du tauchst da einfach 2 Stunden in eine Welt ein. Ja,
das freut mich, dass es dir
super gefallen hat. Wenn man ein bisschen die Antenne draussen hat, dann weiss man, fucking hell, die 2 Buben, hey, das ist ein Hurenbütz. Dass das so daherkommt, grosses Kompliment.
Ja, danke,
wirklich, ja. Wirklich. Das ist Ricklin und Schaub. Und dann gibt es ja noch Secondhand Orchestra. Wie heisst das Theater jetzt?
Immer noch Theater 11.
Theater 11 heisst es ja. Das haben wir jetzt wie viel Mal gefüllt? Mit dem Secondhand
Orchestra? Bin ich auch nicht sicher, aber wir haben 6 Mal jetzt am Abschluss von der 2. Tournee am Schluss im Theater 11 gespielt. Ja.
Wow. Und vorher ist es ja so ein bisschen Hechtplatztheater gewesen.
Wir sind mit Love, mit dem Programm im Hechtplatz gestartet, haben dort 4 oder 5 Wochen, glaube ich, gespielt. Aber das ist natürlich ein kleines Theater und ist aber auch leise, so ein Stück dort rein zu sehen. Es ist dann sehr viel intimer und es ist auch leise, um es dort rein zu spielen. Es war unser Lieblingstheater gewesen in den letzten 20 Jahren. Und es hat etwas in Teams und hat mega Kraft. Und von dort aus haben wir das entwickelt. Die Produktionen sind so gedacht ursprünglich. Und bei Freddy haben wir dann gemerkt, dass man den Rahmen ein bisschen sprengt. Mhm. Dann ist es auch schnell grösser geworden. Und dann
inwiefern der Rahmen?
Also ab Freddy, also Pepper haben wir das für, weiß nicht, 6-27 Vorstellungen geplant oder so etwas. Grundsätzlich. Ein Projekt, die kommen die Leute zusammen, wir machen da weniger als 30 Vorstellungen, tschüss zusammen. Das war mal der Plan gewesen. Inzwischen haben wir ein paar 100 Mal zusammen gespielt und es ist ja riesig geworden. Wir haben zwischen September 24 und Ende 25 über 60'000 Billen verkauft. Also es ist gross geworden.
Wow.
Und das haben wir ja auch nicht können planen, aber bei Freddy 21 haben wir gemerkt, das geht auf grösseren Bühnen, dann können wir das auch spielen. Mhm. Und wir haben dann ja das erste Mal auch die Reprise im Theater 11, Anfang 23 haben wir das erste Mal im Theater 11 gespielt mit Freddy. Da haben wir gemerkt, dass das funktioniert. Und jetzt sind die Tourneen dann schon ein bisschen, die Zähl sind immer grösser geworden. Mhm. Und natürlich ist das Theater 11 mit 1500 Plätzen das grösste Theater, das wir spielen. Und das Hechtplatz ist jetzt auch zu klein, um wieder zurückzugehen im Moment.
Ja.
Also die Produktionen werden ja immer teurer und aufwendiger und das geht wie nicht mehr auf. Mhm. Jetzt die nächste Produktion im 27. startet nicht mehr am Hechtplatz. Ja.
Wenn ihr im Theater 11 dann spielt, die Nähe, die du im Hechtplatz hast, fehlt dir dann manchmal, wenn du so auf der grossen Bühne bist?
Ich spiele beide noch gern. Es ist nicht für mich, dass ich es dann vermisse. Es gibt aber sicher Leute im Publikum, die es vermissen, die sagen, da kommt noch die Rückmeldung, es ist natürlich viel lieber gesehen im Hechtplatz. Ja, natürlich ist es viel exklusiver. Lustigerweise ist es dort noch billiger. Ich finde ja immer, es müsste umgekehrt sein. Es müsste im kleinen Raum viel teurer sein und im grossen dann ein bisschen weniger. Aber die Räume sind ja so teuer. Also man muss dort einem Abend auch das Theater mieten, ja. Das ist unglaublich teuer. Und so ist es anders. Es sind 2 verschiedene Erlebnisse. Es ist, ich sage immer, im kleineren Theater ist es intimer und man ist näher an den Leuten und man sieht mehr Schweißtropfen und so. Und dort ist der Bonus. Und im grossen Theater, grosses Theater wird zum grossen Publikum, wird zum grossen Erlebnis. Es ist ein grösseres Spektakel. Es wird Leute mitgesungen. Also die Stimmung reisst einem ja auch mit und das ist für das Publikum ja auch ein Gewinn. Also, für mich kommt es nicht drauf an. Für mich spielt es viel mehr die Rolle, wie fühle ich mich mit diesen Menschen zusammen auf der Bühne.
Da muss man noch sagen, das ist der Dani Schaub, der Adi Stern und das Fräulein da Capo. Und das matcht ja auch wunderbar.
Das ist eine super Truppe, ja.
Und so cool. Sind ihr selber Veranstalter gewesen in dem Theater 11.
Wir sind Co-Veranstaltende dort, mit, zusammen mit dem Friedeburger Management.
Weil das ist auch ein bisschen das Muffensausen rum, kann man sich vorstellen. Oder ist da genug Vertrauen rum gewesen, dass man das füllt?
So Strategie und Management machen dort Dani und ich auch selber. Und da geht es immer darum, zum Einschätzen, was trauen wir uns zu. Und wir haben uns zum Glück bis jetzt nicht geirrt. Also wir Secondhand Orchestra hat ja eigentlich mehr oder weniger durchgehend dürfen ausverkauft spielen, auch wenn wir die Räume immer grösser gemacht haben. Und natürlich hast du, wenn eben eine Woche lang im Theater 11, das sind Kosten dann wirklich also enorm.
Ja, das kann man vorstellen.
Und das ist auch klärungsbedürftig, wenn man in einer Band untereinander, weil wir tun, beim Secondhand Orchestra haben wir bis jetzt ja das Risiko gleich, also alle miteinander breit, also Risiko und Erfolg geht durch vier. Und dann muss man bei so Risiken ja auch Kollegen, Kolleginnen informieren und sagen, du, gell, also so viel kostet es uns einfach. Und dann kommt natürlich die Frage, willst du mir jetzt sagen, also nur schon, um dort zu spielen, das Wochenende, bei Fredi war es ein Wochenende gewesen, also ich muss 20'000 anlegen, dass ich auftreten darf. Dann musst du erklären, ja, nicht anlegen, aber das ist das Risiko theoretisch, ja. Oder? Aber es kommen ja Leute. Also, so. Aber das ist, ja, das sind schon neue Dimensionen für uns, schon, als selber Mitveranstaltende, wobei wir in den meisten Theatern, die wir spielen, ja, also wir spielen immer noch wie der Kleinkunst, wir spielen auf Eintritt. Also wir spielen möglichst oft Prozentdeals. Wir haben einen Anteil von den Einnahmen. Und Fixgagen ist uns relativ gleich. Wir glauben an Erfolg und durch das sind uns auch immer Türen offen gewesen. Weil die Veranstalter können mit uns auch nicht viel Geld verlieren, weil wir kommen eigentlich zu einem tiefen Preis und wir wollen dafür gut am Erfolg beteiligt sein.
Beim Secondhand Orchestra, da nehmen wir ja grosse Acts, die wir dann wieder auf die Bühne bringen. Was sind da Kriterien, welche Künstler das nehmen?
Einerseits wollen wir natürlich Leute nehmen, die bekannt sind. Also wir haben mit ABBA, Beatles und Queen auf ziemlich die drei grössten Marken abgrast, sage ich jetzt mal, von der Popmusik. Aber es ist wichtig, zum Beispiel, dass sie nicht zu heilig sind. Also, also das Projekt sind, wo schon ein bisschen, also, das bei ABBA hat nicht so viel Selbstironie, aber Queen und Beatles hat viel Selbstironie. Das ist viel einfacher, um etwas damit zu machen, wenn sich die schon selber, nicht zu ernst genommen haben. Es hilft, wenn das für uns, wir sind als Band, die keinen Schlagzeuger haben und ja selber das Stehschlagzeug bespielen. Also Rhythmus ist nicht unsere Stärke. Also Earth, Wind & Fire kommt für uns nicht in Frage, wenn es den ganzen Abend funky grooven. Es ist also wichtig, dass eigentlich das harmonische Konstrukt uns zuspielt. Wir sind gut harmonisch, wir können gut mehrstimmig singen. Also Zeug, wo sich gut mehrstimmig singen lässt, ist auch gäbig, wenn es spannende Harmoniestrukturen sind und nicht auf Groove basiert. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo sicher hilft für uns. Ja, und dann braucht es irgendwie einmal noch eine Idee mehr. Also bei Freddy haben wir ja können wie ein emotionales Bilderbuch durch seine Biografie durchgehen und haben können die zeigen, was halt sozusagen die wahre Geschichte hinter Bohemian Rhapsody plus die Schwierigkeiten von unserer Gesellschaft, wenn man ein Mensch ist, wo andere sexuelle Orientierung hat als Mehrheit findet, das wäre die angebrachte oder für eine Normalität haltet etwas anderes oder so. Also mit dem etwas Gutes können erzählen und bei ABBA ist das uns schwerer gefallen, aber da haben wir ja mit dem Love ein Konzept gefunden, wie wir können den ewige Ablauf von der Liebesgeschichte anhand von diesen Songs erzählen und so auch hoffentlich oder probiert dann das Publikum auf eine Reise mitnehmen, wo sich selber verraten in einer Liebesgeschichte und so zu einer Auseinandersetzung mit sich selber kommt oder so. Also wenn man so ein Konzept noch findet, das ist auch wichtig, findet man so ein Konzept.
Wie kontrovers sind so die Entscheidungen, weißt du, jetzt innerhalb von der Band?
Also man hat schon viel Zeug diskutiert und am Schluss sind die Entscheidungen doch, habe ich das Gefühl, einfach gewesen. Oder ich kann mich auch nicht mehr so erinnern. Also Pepper haben wir ja nicht miteinander entschieden, sondern haben wir vorgegeben. Dort hat es ja mal angefangen. Ich habe einfach Lust gehabt, das Album übersetzen. Und hat dann, am Anfang schon die Idee gewesen, Heinz der Specht spielt Sergeant Pepper. Das war eine Idee gewesen, die ich eigentlich reingebracht habe. Das haben wir dann nicht gemacht. Und ich bin aber an dieser Idee dranbleiben. Und der Dani ist irgendwie aufgesprungen und hat gefunden, das ist wirklich cool, auf Mundart, die Beatles-Songs ein paar übersetzt gehabt. Und von dem haben wir dann überlegt, ja, wie könnten wir es denn umsetzen? Und dann ist ja auch okay, wir könnten eine Band für das machen, wo man dann immer wechselt, ist die Idee gewesen. Und dann haben wir aber gemerkt, scheiße, das Album geht nur 40 Minuten. Wir können dann oben füllendes Programm machen. Was machen wir? Habe ich zuerst ein Theaterstück entwickelt, wo ich geschrieben habe, wo eigentlich erklärt hätte anhand von Szenen und Songs, wie es zu dem Jahrhundertalbum gekommen ist. Dann haben wir das ausprobiert, so in einer Lesung, und haben gemerkt, okay, das ist leider nichts, das interessiert nur Musik-Nerds. Das ist nicht aufführbar, haben die anderen gefunden, ich habe es natürlich geil gefunden. Nein, ich habe es dann auch begriffen, aber das gibt es ja manchmal, dass man selber dann nicht so sieht. Und dann haben wir die vielleicht noch fast schrägere Idee gehabt, dass wir gesagt haben, wir könnten ja eigene Songs dazu schreiben. Und das ist eigentlich eine dumme Idee. Also, eben, du spielst einen Welthit wie Lucy in the Sky with Diamonds und der nächste Song ist ein Song von Roman Ricklin. Okay. Und dann kommt wieder irgendwie Dana Life, ja, 100 Nummern. Und der nächste Song ist Daniel Schaub hat auch noch ein Liedli gemacht. Also, es ist eine grosse Fallhöhe. Und wir haben auch entsprechend Angst gehabt, dass das könnte mega in die Hose gehen. Also, viel blöder kann man sich nicht anstellen als mit seinen kleinen Songs neben die Welthits. Und das hat ja aber erstaunlicherweise dann funktioniert. Ja, und vielleicht gerade darum, auch weil die Fallhöhe so hoch ist oder weil wir natürlich auch als Band ja einen Sound dann haben. Und der geht in den durch und plötzlich hebt das Zeug zusammen und dass unsere Texte auch, ja, dann halt ein bisschen zeitgemäßer gewesen oder halt humorvoller und neu. Hat man, die Leute haben eigentlich unseren Songs das Gefühl, etwa gleich viel Freude wie an den Übersetzungen von diesen Welthits. Ah, oder schön. Es ist so ein Hin und Her. Oder also ich, der eine geht es vielleicht so und der andere anders, aber es hat ja funktioniert, das Konzept. Und so ist das entstanden. Und nachher bei Freddy war irgendwann mal, dass wir dann gefunden haben, ich glaube, da ist das Nächste. Und dann haben sich der Adrian und die Ren gemeldet, da wollen wir im Fall dabei sein und der FM dann auch noch. Und wir haben eigentlich zuerst gedacht, da suchen wir neue Musiker und Musikerinnen. Da machen wir immer ein neues Team. Das ist ja ein neues Projekt. Und so ist eigentlich die Band erst entstanden als Band, die nicht mehr ein Projekt ist. So. Und bei ABBA haben wir auch wieder lang gesucht und wir haben sicher vieles diskutiert und sind dann aber bei ABBA aus verschiedenen Gründen gelandet.
Hat es Künstler gegeben, die gedacht haben, hey, da probieren wir aus? Und die gemerkt haben, hey, das hat kein Fleisch am Knochen?
Also wir haben bei, eben, also Pepper habe ich schon übersetzt gehabt, wo man eigentlich angefangen hat. Bei Freddy war es, wir haben uns eigentlich entschieden und dann der Knackpunkt war, kann man Bohemian Rhapsody auf Schweizerdeutsch machen. Wenn man das nicht könnte, dann müssen wir es nicht machen. Und dann haben wir es so mal ausprobiert und dann hat es sich bestätigt. Und bei ABBA war es wieder eine andere Situation, weil ich das ja schon übersetzt habe für Mamma Mia in Thun. Auf Berndeutsch zwar. Und dort schon, ich habe mit ABBA bis zu dann nicht anfangen und habe dort einfach wie Respekt gewonnen vor dieser Art, wie sie komponiert haben und wie raffiniert sie
mit
Melodien umgehen und so. Und wie immer das Schlüsselwort auf dem richtigen Melodiepunkt ist und so. Sehr, ist ein bisschen Huckschule, oder? Wie macht man einen Ohrwurm? Und da habe ich Respekt gewonnen und durch das, dass man die Übersetzungen schon gehabt hat, hat man ein gewusst, was einem auf einem zukommt. Und haben wir nicht so mal ausprobieren. Jetzt, fürs nächste Projekt, haben wir mehr ausprobiert. Weil wir auch überlegt haben, ob man das Konzept wechseln soll. Wir haben das Gefühl, ja, was kommt denn jetzt noch? Und haben dann gedacht, soll man wieder einen Künstler, Künstlerin porträtieren? Ist zwar vielleicht ein bisschen weniger populär, als die drei, die drei grössten Marken eigentlich schon hatten. Oder ist die Lust eigentlich, sollen wir nicht eher thematischer werden? Und wir haben dann nur studiert, Favorit ist dann ein Programm, das heisst Mond. Und wo man einfach Songs von ganz vielen Künstlern über das Thema Mond oder wo Mond vorkommt, also von Moon River bis Mondscheinsonate und Walking on the Moon und Man Over Bourbon Street und keine Ahnung, also Moon Over Bourbon Street, Entschuldigung. Oder Girl on the Moon oder also es gibt ja auch viele so Songs oder Space Society und so
ein neues Konzept
also ein anderes Konzept wo man sagt jetzt machen wir ein Konzept Change und dort haben wir dann schon ausprobiert und Songs übersetzt und so und wir sind wieder zurück und wir machen 27 neue Künstler
und da dürfen wir natürlich noch nicht wissen, wer das ist.
Nein, also wir, in dem Rahmen kann man das glaube sagen, wir tun es nicht offiziell verpuppen, aber wenn man auf unsere Website geht, sieht man es ja schon. Also von dem her.
Ah, ist das angekündigt?
Ja, das ist so, es ist nicht offiziell angekündigt, aber wir haben es, weil ja Love im Februar im Schweizer Fernsehen gezeigt worden ist, haben wir zu Recht befürchtet, dass Menschen, die uns noch nicht kennen, uns könnten entdecken und auf unserer Webseite landen und wir können im Moment nichts kaufen. Also haben wir eingerichtet, dass man sieht, was wir ab 27 machen im Herbst und kann sich eintragen, wenn man will, hören, dass der Vorverkauf losgeht. Und das ist sehr rege genützt worden, von dem haben wir das richtig gemacht.
So cool.
Und darum kann ich sagen, unser Stück heisst Rocket Land und dann weißt du auch, um welche Person das geht.
Ich sprich's jetzt extra den Namen nicht aus. Aber ich weiss natürlich. Ja,
wir gehen zusammen ins Rocketland in den Vergnügungspark, wo das Leben und das Werk und auch die Geisterbahn von dieser Person
sehr cool.
Zu entdecken sind.
Ist auch ein Spielwiesen, oder?
Ja, natürlich.
Mit dieser Person.
Ja, ich hoffe es, ja. Es wird, wir sind noch erst am Anfang. Ja.
Hey, das ist die ganze Musikgeschichte. Dann schreibst du Theaterstück, also es gibt zum Beispiel Vier werden Eltern und Shitstorm für AnfängerInnen, wo du mit Michael Elsener geschrieben hast. Mhm. Ich meine, wenn du einen Song schreibst, der geht 3-4 Minuten. Ein Theaterstück ist ja ist abendfüllend. Und muss wie ein roter Faden haben. Gut, jetzt kann man sagen, mit diesen Projekten Secondhand Orchestra und so, da musst du auch einen roten Faden haben.
Ja, und, also, ja, und Musicals auch.
Im Musical ja auch. Aber was ist so der Ansatz, wenn du anfängst an einem Song zu arbeiten und ein Theaterstück schreibst? Ich meine, da hast du eine Dramaturgie, da hast du
Figuren. Ja, das ist ja bei den Songs eigentlich auch. Natürlich muss ich ein bisschen weniger weit lang.
Aber du hast auch 4 Minuten Zeit.
Also eigentlich, natürlich sind es verschiedene Vorgänge und verschiedene Gedanken, aber mich interessiert grundsätzlich Dramaturgie wahnsinnig. Also ich behaupte auch, Norbert Pforiken und Schaub ist mehr als nur ein paar 4-Minuten-Songs, sondern auch da gibt es ja dann hoffentlich einen Bogen. Und auch ein Norbert vom Secondhand Orchestra hat noch viel klarere Dramaturgie. Also es geht immer auch ums grössere Storytelling, wo über die Songs ausgeht, auch wenn ich Songs wieder als Einzelteile haben, sage ich jetzt in der Lieder-Abend-Revue-Form. Oder wir sagen ja Konzertshows und Konzertinszenierungen. Aber beim Theaterstück ist es vielleicht nochmal. Ja, also beim Song schaffen wir ja auch oft, wir reden auch oft von 3 Akten. Also ich bin sehr leidenschaftlich schon seit 30 Jahren dran. Storytelling zu studieren und alle möglichen Bücher über Dramaturgien zu lesen, wie tut man das im Film einsetzen, wie im Theater, wie im Song, so, das habe ich alles, das fresse ich, das Zeug, die Sachbücher. Und ich bin ein Fan vom dreiaktigen Erzählen. Blöd gesagt, Anfang, Mitte, Schluss. Und, das ist im Song, spielt das auch eine Rolle. Die Dramaturgie und auf 90 Minuten spielt sie genau gleich
wahnsinnig Rolle. Komprimiert, wie man so.
Ja, es ist komprimiert. Ja. Man braucht ein bisschen weniger Idee, aber es ist auch, es gibt im Normalfall wird ein Thema exponiert und es gibt ein Problem und dann gibt es Konflikte oder Komplikationen und dann gibt es eine Lösung. Bei den Songs ist ja oft Bridge, so ein bisschen Climax. Also der C-Teil meine ich. Der C-Teil wird so ein bisschen Climax da, wo in einem dritten Akt passiert. In einem Theaterstück oder so. Das ist in komprimierter Form. Es ist, die Gesetze dahinter sind gleich, aber sie tun es natürlich anders. Man muss anders damit umgehen. Und beim Theaterstück ist wie beim Song, man sucht immer lang eine gute Idee und einen guten Plot-Idee, wo die Leute anmächelig finden. Und dann ist es natürlich eine Arbeit, um diese Geschichte zu erzählen. Ja.
Der Arbeitsaufwand ist natürlich jetzt für ein Theaterstück immens. Wenn's
im Vergleich zum Song schon.
Zum Song. Aber was fällt dir leichter?
Also mir ist völlig egal, ob ich an einem Dialog arbeite oder an einem Song arbeite oder an einer Dramaturgie arbeite oder an einer Figur herumdenke oder am Musik schreiben bin, ich mache einfach all die Tätigkeiten gern. Und das ist dann, glaube ich, mehr leichter fällt einem am einen Tag, fällt einem alles nicht so leicht, am anderen leichter. Das kommt mir, wenn nicht darauf an, es ist für mich auch alles ein bisschen gleich. Es geht immer um Wirkungen. Wie kann ich einen möglichen Zuschauer, Zuhörerin, Zuhörer überraschen? Wie kann ich es berühren? Wie kann ich es küsseln, dass man lachen muss? Es geht immer um diese Sachen. Wie kann man einen Wendepunkt einbauen, wo jemand anders anführt? Wie kann man seine Haltung verstecken drin, dass sie möglichst unmoralisch fürgüchselt? Es geht immer um all diese Fragen. Und das ist völlig egal, ob es gerade um einen Dialog geht oder über einen Songtext. Also, das
Du schreibst ja auch Übersetzungen. Billy Elliot, Mamma Mia, Sister Act. Und da gibt es vermutlich noch ganz, ganz viel mehr.
Nein, nicht ganz viel. Aber.
Nicht?
Also, es gibt noch Avenue
2. Nicht?
Also, nein, du bist
was ist denn, los?
Ich habe total.
Sack, ja.
Nein, ich habe nur 4 Musicals übersetzt.
Yes, es geht also, 4
ich
Musicals.
Habe Songs übersetzt. Mhm. Die Dialoge haben immer andere übersetzt. Erik Hettenschwiller und Dominik Flaschka. Mhm. Bei Avenue Q. Und natürlich eben die Second-Hand Orchestra-Sachen, also eben noch bei Freddy und Pepper. Ja. Aber das ist nochmal ganz eine andere Arbeit. Mhm. Das Übersetzen ist ja auch ein Teil von meinem Beruf, aber ich empfinde es noch fast mehr als Hobby. Weil es hat einen anderen, also einen ganz wichtigen Aspekt für mich ist bei allen Sachen, wenn ich einen Song schreibe für mich, dann geht es auch darum, der gehört, das ist ja nachher ein Mosaiksteil in meinem, sage ich, in meiner künstlerischen Identität oder so etwas. Ist ja wieder ein Pünktchen mehr. Und egal wie das Thema ist, ich muss mir überlegen, ist das richtig für mich? Mhm. Die blöde Überlegung, wie stehe ich denn damit da? Passt das zu mir? Also nicht gerade, was denken die anderen, über das sollte ich ein bisschen weg sein, aber es ist ja, oder wenn ich mache jetzt 5 so, das ist ein bisschen viel, dann wäre ja gescheiter noch so. Also es ist nach 35 Jahren ein Thema, das sich sehr erschöpft. Es ist ein grosses Problem in den Sachen, die ich mache. Die sind ja alle irgendwo, spiegelt sie auch mich. Und es geht, auch wenn man es nicht hört und sieht am Schluss, es geht irgendwie auch um mich. Mhm. Und das ist mega anstrengend. Also ist auch ein grosser Schatz. Ich darf so fest mit sich auseinandersetzen und ein grosses Privileg. Aber es ist auch mega Belastung, wenn mal. Und es ist auch langweilig, immer mit sich so zu tun haben. Mhm. Und wenn man geht, man das auch, ist man das, ja. Habe ich genug von dem. Mhm. Beim Übersetzen ist das Spannende, da geht es mal wirklich nicht um mich. Mhm. Und das finde ich mega geil.
Ja.
Also das ist wie eine, auch darum sage ich, ist ein bisschen Pause, ist ein bisschen Hobby. Es ist wie ein Rätsel, eine Übersetzung zu machen, eine Rätselaufgabe, wo genau meine Skills gebraucht werden, nämlich zu reimen, Sprachrhythmus, Metaphern, wie kann man andere Bilder finden, wie kann man der Witz, also Witz übersetzen ist ja manchmal schwierig. Wortspiel übersetzen ist besonders schwierig, weil man muss ganz etwas Neues suchen. Es geht um, also es ist wie ein super Rätsel, das auf mich und meine Freude am Arbeiten und meine Erfahrungen und so zugeschnitten ist. Aber ich muss überhaupt nicht entscheiden, ob ich den Song jetzt überhaupt schreibe. Um was das geht, hat jemand anders entschieden. Mhm. Ich kann das einfach respektieren und sagen und probieren, mich reinzudenken. Und das ist auch mega spannend. Wieso hätte ich das so wollen machen? Was hätte er damit wollen sagen oder sie? Was, wieso die Reimformen? Wieso an dieser Stelle das? Also, und ich tue ganz viel entdecken und auch lernen zum Teil. Ich finde es zum Teil auch nicht lesen und denke, ich will es anders machen. Und dann probiere ich aber nicht übersetzen, ein bisschen so, dass mir der Song besser wird gefallen. Sondern ich probiere so respektvoll wie möglich, das Werk zu übertragen in die neue Sprache. Und es geht nicht, geht nur im Geschmack, im Sinn von, ich finde, es müssen saubere Reime sein und ich finde, rhythmisch muss stimmen. Also es geht um handwerkliche Sachen, wo man noch sagen kann, das ist mir jetzt wichtig. Aber inhaltlich muss ich nicht mitentscheiden. Und das ist mega entspannend. Und gleichzeitig ein geiles Rätsel.
Geiles Rätsel und eine Pause von dir.
Genau. Darum tue ich eigentlich mega gerne übersetzen.
Aber die Original Texte, die das geschrieben haben, kontrollieren die deine Arbeit und schneiden die dich oft rein?
Also jetzt gehen wir in ein schwieriges Gebiet, aber also verschieden. Mhm. In der offiziellen Übersetzungsarbeit von einem Musical wird jede Ziele überprüft. Mhm. Also es funktioniert so, man hat das Original, also wir machen einmal wirklich Excel-Tabellen. Also es sind irgendwie so 8000 Sets und Ziele in einem Musical oder so. Mhm. Und dann gibt's jede Ziele und jeder Satz hat eine Nummer eigentlich. Und du siehst, das ist die Ziele original, das ist die Ziele übersetzt und das ist die Ziele rückübersetzt. Mhm. Und es muss also eine unabhängige Person tut wieder, was jetzt auf Deutsch oder Schweizerdeutsch heisst, wieder zurück auf Englisch, wenn der Originalspruch Englisch ist, übersetzen und rückübersetzen. Also, jemand in England, im Verlag, kann ja nicht auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch lesen und kommt raus. Also hat ein Mensch ihres Vertrauens oder wo sie akzeptieren, tut es rückübersetzen, möglichst ein Native in die Heimatsprache und die Ursprungssprache. Und dann steht dort ein anderer Satz. Mhm. Also, eben, es heisst, das Rot am Baum ist schön und wie sich's nicht reimt, haben wir einfach gemacht, das Rot am Strauch ist schön. Mhm. Keine Ahnung. Oder ist wunderbar. Also man tut ja dann weh.
Und dann wird das wieder zurück
übersetzt. Und dann wird es wieder zurück
dann übersetzt. Muss man schauen, ob das
dann
matcht.
Dann steht dann halt dort vielleicht nochmal ein bisschen anders, oder? Mhm. Weil es schon wieder, also, es ist so ein bisschen wie das Telefonspiel,
ja. Ja, ja, ja.
Und dann kommen schon die Rückfragen, je nachdem, also bei Mamma Mia ist spannend gewesen. Da hat es einige Rückfragen gegeben oder auch gesagt, die Ziele akzeptieren wir nicht.
Weil das gibt es ja verschiedene Sprachen, oder? Das ist ja dann nicht nur Mundart, sondern das gibt es ja vermutlich
auch in Französisch, Italienisch. Genau, und das ist ja alle Sprachen übersetzt worden. Und da wird jede Übersetzung überprüft, ja.
Okay.
Und das ist dann sehr streng und dann muss man dann sagen, aus diesen Gründen nicht, und dann schreibe ich wieder eine Argumentation. Mhm. Darum ist es wichtig oder es ist lustig wegen dem, und das ist halt typisch schweizerisch und heisst eigentlich dann schon das Gleiche. Und da gibt es aber Zeug, die sagen nein. Also das Wort ja Waffenschein auf Dancing Queen gereimt. Also sie ist so scharf wie ein Waffenschein. Es geht ja um die hübsche junge Frau in der Disco. Und sie haben gesagt, nein, etwas mit Waffen hat mit Gewalt zu tun. Mhm. Das gibt's nicht. In keinem einzigen Arbeitstext kommt irgendetwas vor, was mit Waffen oder Gewalt oder so zu tun hat. Drum, naja,
nicht so. Es war eine gute Idee gewesen, aber nicht gefressen worden quasi.
Genau, dann haben wir es anders übersetzt.
Dann schreibst du noch für andere Künstler, das machst du ja auch noch. Also wie, so haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Jetzt bei der Helga Schneider gibt's noch andere Künstler, wo du Text schreibst?
Ja, mache ich nicht mehr so viel.
Mhm.
Also Text und Musik. Irgendwann habe ich auch beides gemacht. Mit dir zusammen habe ich
hast du mir so abgegeben, Musik?
Ich muss auch dürfen, vielleicht, oder so. Ich bin viel gefragter als Texter, als Song, als Musik-kreierender Mensch. Ja, das gibt's noch verschiedene Künstler. Also eben, ich habe für den Michael Elsner früher noch viele Lieder gemacht. Ich habe schon für Bliss geschrieben, auch schon beim Kunz etwas mitgeschrieben, für Adrian Stern schon Songtext gemacht. Für Lapsus mal etwas gemacht, bei der Ex-Freundin etwas geschrieben. Also, das wäre eine lange Liste, wenn wir da alles wieder aufzählen. Habe ich früher noch viel gemacht. Mache ich eigentlich nicht mehr so. Ich bin an meinen Sachen dran und habe nicht mehr so.
Hast du ein bisschen Prioritäten müssen setzen, quasi?
Nicht müssen, auch wollen.
Wollen.
Wir haben jetzt für das neue Programm von Stefan Büsser, Dani und ich als Rickli und Schaub jetzt wieder einen Beitrag gemacht. Aber es ist ein bisschen, ich sage jetzt, es ist ein bisschen undankbar. Es sind ja dann Kollegen, man verlangt dann doch nicht zu viel Geld. Es ist so eine Mischung aus Kollegen, Freundschaftspreis, kommen Hälfte da. Und irgendwie, die Leute haben ja alle dann auch nicht viel Geld. Und gleichzeitig, dann manchmal ist es sehr verschieden. Der eine Künstler ist mega stolz. Der Roman hat mitgeschrieben, schreibt es gross an. Dann kommt vielleicht mal jemand, hey, so cool, du hast das gemacht. Andere tun es möglichst verstecken. Die wollen nur Ghostwriting. Irgendwie finde ich, es lohnt sich zu wenig.
Okay.
Und ich habe auch einfach mehr Lust in mich zu investieren.
Mhm.
Und das bringt mir am Schluss mehr. Darum habe ich aufgehört, dass, also es wird schwieriger, mich für etwas zu motivieren, um einfach so ein bisschen mitschreiben im Hintergrund.
Aber wenn du so einen Job machst, fällt dir das leicht? Also das ist ja dann, du musst dich ja in die Person können versetzen. Also es muss ja dann irgendwie matchen mit der Person,
die das
singt.
Ja, das ist ja das Lässige. Also, oder auch, es ist das Lässige, aber auch Schwierige. Und ich habe ja immer gerne möglichst schwierige Aufgaben. Dann kann man ja wachsen, oder? Dann muss man wieder herausfinden, ob es geht. Und dann, ob es gelingt, kann ja nicht ich beurteilen. Aber jetzt gerade zum Beispiel die Helga, die wir zusammen einmal geschafft haben. Die Helga hat einen ganz anderen Humor als ich. Und das ist ja auch noch spannend zu merken, ich fände jetzt da lustig, aber sie nicht. Und es muss jetzt halt so sein, dass sie es lustig findet. Also, wie kann ich einen Text schreiben im Humor von jemand anderem?
Mhm.
Das finde ich eine spannende Aufgabe.
Das ist dann der Pro, den du da raushängst, oder?
Ja, das ist dann einfach eine handwerkliche Aufgabe und dann ist eben dafür eine Auseinandersetzung mit mir. Nur dann finde ich, aha, ich würde es halt so machen. Ah, das, für andere ist das gar nicht klar. Dann ist das wichtig und so. Da lernt man ja immer etwas dazu. Und das ist dann sicher eine Arbeit, die sich weniger aufwühlend und künstlerisch anfühlt, als wenn man so machen, dass es einem selber gefällt. Aber finde ich auch spannend, auf einen Künstler, Künstlerin zu schreiben oder es gibt ja Leute, die das mega gut können oder sogar wie Künstler erfinden mit den Songtexten. Also, was der Frank Ramon mit der Annette Louison kreiert hat. Oder
das ist ein so ein bisschen und Stempel, den er setzt, oder?
Mit der Form von. Er hat wie die Figur erfunden oder die Texte, die zu dieser Frau und Sängerin super passen. Und dann ist es aber ein Ganzes, sind irgendwie nachher 40 Songs auf drei Alben, wo du merkst, aha, die alle zusammen sind für die Figur. Das ist mega. Also, riesige Texterleistung. Das bewundere ich sehr.
Ich bewundere, was du machst, was du alles schon gemacht hast. Das ist also wirklich so viel und eben gut. Weißt viel
ja, ist ja. Das sagst du. Gell?
Das sage nicht nur ich, das sagen ganz viele Leute und ja, das sagen die Leute, die euch schauen. Das sind nicht wenig, muss man sagen. Oder?
Zum Glück.
Was macht der Roman, wenn er mal nicht auf der Bühne steht? Nicht schreibt an einem Musical, nicht schreibt für Secondhand Orchestra und so weiter. Was macht denn der Roman?
Ja, das ist ein Thema.
Warum ja, sprich ich an?
Ja, ich bin nicht, also ich Ruhe und so ist es, ich bin schlecht im ruhig sein und im nichts machen, bin ich ganz schlecht. Ich habe wenig Hobbys, weil ja alles, was ich gerne mache, mit dem Universum zu tun hat. Mit Theater und Musik und so. Ich bin FC St. Gallen Fan, also ich schaue Fußballspiel und zwar eigentlich möglichst jedes vom FC St. Gallen. Das empfinde ich als wenn ein Hobby oder eine Pause. Ich tue Badminton spielen, wo ich auch, das geht so schnell, ist ja ein Reaktionssport, wo man nicht denken kann und man vorher muss reagieren. Und das hilft mir, dann kann ich über nichts nachdenken. Und ich tue so ein bisschen Meditation ausprobieren und im Moment seit dem November gehe ich ins Qigong mit meiner Partnerin. Ich probiere so Zeug ein bisschen aus, aber das ist nicht ein grosses Talent von mir bis jetzt. Aber ich weiss, da möchte ich noch etwas dazulernen.
Ist es auch ein bisschen Angst vor der Ruhe?
Das weiss ich nicht, aber nein, ich habe nicht Angst vor der Ruhe. Ich bin auch gerne allein. Ich bin auch gerne allein im Wald oder so, aber dann schafft ja mein Kopf irgendwie auch. Also man denkt ja über etwas und ich habe einfach mega gerne eben wie du vorhin gemerkt hast, Rätsel. Also ich habe immer Fragen, wo ich Antworten suche. Ich probiere immer mit den Fragen noch genauer stellen, damit es die Antworten umzingelt. Ich tue mega gerne über Geschichten nachdenken oder, also ich mache das einfach gerne und das ist schon auch ein bisschen eine Dosisform, dass ich immer wieder in eine Kreativität verfallen. Vielleicht ist es auch krankhaft, dass ich sehe etwas und dann komme ich auf eine Idee.
Und dann schafft es los. Und
dann denkt es mit mir ein bisschen und so. Und das, also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber ich bin auch, es macht es halt einfach auch.
Bei all dem, was du bis jetzt schon gemacht hast, gibt es denn irgendetwas, wo da hinten köchelt, was du noch nicht gemacht hast? Wo
ja, die Akropolis zum Beispiel.
Die Huren-Akropolis.
Es gibt...
So irgendein Projekt?
Nein, da gibt es natürlich noch einige Sachen, die ich so mir vorstellen kann. Es gibt eine Vision von... Es gibt so Musiktheaterstücke, wo alle Leute auf der Bühne, die spielen, die Schauspieler sind, auch noch Instrument spielen. Wo eigentlich die Spieler selber und Spielerinnen selber Band sind. Das ist eine Erzählform, die mich total interessiert. Vor einem Jahr habe ich Benjamin Button in London gesehen, wo so erzählt wird, irgendwie 12 MusikerInnen, die gleichzeitig eine Band sind, aber auch immer wieder jemand. Also sie tanzen auch noch mit dem Instrument und sie tun, wenn sie das Instrument wegtun, kann jeder und jede ganz viele Rollen spielen und so. Das ist eine Erzählform, die mich total interessiert, wo ich mir als eine Weiterführung von einem Secondhand-Orchester könnte vorstellen, ist mehr Secondhand-Theater. Oder so.
Aha, okay.
Man hat dort eine Erzählform, die ich noch nie damit geschafft habe, die aber voraussetzt, dass man einige talentierte Menschen findet, die Musik und Theater beides beherrschen. So. Das ist eine Form, die mich auch sehr interessiert. Oder dann gibt es auch das Thema Film, ist bei mir schon seit vielen Jahren eigentlich auf dem Plan, dass ich Lust habe, Film zu schreiben.
Das ist ja jetzt nie, gell? Außer jetzt gerade ewige Liebe, aber ja, das ist ja jetzt
gibt,
nicht.
Es gibt Filme, die ich schon mitgeschafft habe. Es gibt Stoff von mir, die für Filme, also auch der Stoff von Michael und mir mit 4 werden Eltern, hat Konstantin Film in Deutschland sich recht gesichert und sind eigentlich seit 2 Jahren oder so schon dran, da einen Film zu entwickeln. Und wie so oft kommt denn so etwas am Schluss dann halt doch nicht und so. Also es gehen ja viele Türen auf und gehen halt auch wieder zu. So die Form, Film schreiben, das ist schon, wenn es ums Geschichten erzählen geht, ist natürlich, ich finde das Musiktheater die eigentlich spannendste Form, um eine Geschichte zu erzählen, weil's, oder wie Königsform, weil man mit allen Mitteln erzählt, mit Musik und Bewegung und, ich sage jetzt bewusst nicht tanzen, aber mit Physical Theater, mit allen möglichen Effekten, also man probiert Spektakel zu machen, man probiert mit allen Mitteln zu erzählen. Und der Film ist aber eigentlich für mich die zeitgemässigste Erzählform. Das ist einfach die, wo der Zugang am niederschwelligsten zu den Leuten ist. Sie ist ein bisschen demokratischer im Sinn von, sie ist erschwinglicher, ins Kino zu gehen, als in ein Musical-Theater, wo die Preise wahnsinnig hoch sind. Und wenn du eine vierköpfige Familie bist, dann gehst du halt einmal im Jahr so etwas machen und nicht fünfmal. Und ins Kino kann man noch, ja, das ist ein bisschen niederschwelliger. Und es ist auf die modernste Erzählform. Und die, weil ich mich für alle Erzählformen interessiere, interessiert mich die natürlich speziell. Und darum sage ich, ja, ich bin auch dort manchmal wieder dran. Aber eben, hat man Zeit und man hat noch da und da, da und so. Aber es gibt auch Filmstoffe, wo ich manchmal wieder dran bin oder mit Leuten verhandle und so.
Das ist die Platere, wo noch so ein bisschen am Köcheln ist. Aber auf was dürfen wir uns in Zukunft freuen, wo eigentlich schon spruchreif ist? Also wir wissen, Secondhand Orchestra, hast du vorhin gesagt, kommt im 27.
kommt Secondhand Orchestra mit Rocketland. Jetzt aber viel wichtiger und viel aktueller für uns ist, der Herbst kommt von Rikene und Schaub, das dritte Programm, das heisst Lieder, die ins Auge gehen. Und ist eigentlich, wie du schon hörst, eine Fortsetzung von Lieder, die du sehen musst. Das ist wirklich der Es ist unser drittes Programm, aber der, ja, auch das dritte Programm mit Bildern, aber jetzt noch wie der Nachfolger von Liedern, die du sehen musst. Da sind wir jetzt gerade am Schreiben und Entwickeln mit viel Lust und Freude.
Auf das freue ich mich.
Ja, wir uns auch.
Ja, hoffentlich.
Im nächsten Frühling, also eigentlich ziemlich im April, also in einem Jahr, kommt im Theater im Hechtplatz ein neues Theaterstück raus. Das heisst «Wir sind Nachbarn». Und es ist wieder von einer Komödie, vier Personen, von Michael Elsner und mir. Ja, zu lange, zu mir muss ich nicht erzählen.
Also, es läuft auf Anfang etwas.
Es gibt Sachen, wo man dran ist, ja immer. Es muss ja. Die einen Projekte sind, ist man am Verhandeln, andere ist man am Schreiben, andere ist man am Proben, andere ist man am Vorbereiten, weil sie noch weiter weg sind. Also, das geht ja nur so.
Mhm. Wir spielen jetzt einen Song.
Ja.
Am Ende von dem Podcast. Plastik, eben, der hat es in einer Form gegeben von der Helga Schneider. Wo wir es ja ursprünglich mal so geschrieben haben. Dann haben wir mit Rikli und Schaub einen aufgenommen im Studio und live auch gespielt. Ja,
und einen Clip gemacht.
Und einen Clip, einen wunderbaren Clip. Das kommt alles Stop in den Show Notes. Ja. Tue ich das alles rein, dann, dass die Leute das auch sehen. Ja, selbstverständlich. Und jetzt gibt es eine Riklin-Stick-Version.
Auch schön, Mann.
Auch schön. Hey Roman, ein wahnsinniges Leben. Und toll, ja. Hast du trotzdem intensiv erlebt, Zeit gefunden, da hinzukommen und zu pläudern mit mir.
Danke, dass du dich so interessierst. Immer noch, nach 13 Jahren haben wir herausgefunden, wo du mich kennst.
Ja, es langweilt mich noch nicht, dein Leben.
Danke, dass ich da sein durfte. Und du hast, glaube ich, noch mal zwei, drei Sachen gehört, die du noch nie gehört hast.
Sehr spannend war.
Danke fürs Interesse und
danke dir,
fürs Nachfragen.
Das war der Soundcheck-Tag Nummer 8 mit dem Roman Riklin. Definitiv eine spannende Persönlichkeit. Ihr findet alle Sachen, wie gesagt, in den Shownotes. Die Links zum Roman Riklin und zu all seinen Projekten werden auch in den Shownotes erscheinen. Ich erscheine in zwei Wochen wieder, sei es auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts, wie die Dinger alle heissen. Und es würde mich freuen, wäre dann auch wieder dabei, wenn es wieder heisst Soundcheck Tag mit mir. Mein Name ist Shana Steck. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut, habt ein schönes Leben. Ciao zusammen.
Das ist super.
Wir sind schon vorbereitet für den Plastik-Song.
Ja.
Und zum Glück denkt wenigstens einer von uns zwei noch ein bisschen mit, weil ich hätte nämlich noch eine Abschlussfrage, die ich dich nicht gefragt habe vorher. Roman, wenn du ein Glückskeks wärst, was würde auf dem Zettel draufstehen?
Puh, dann würde so etwas stehen wie «Behalt immer deine Neugier und deine Spielfreude, die Kindesspielfreude, weil das ist Basis, Grundbasis von aller Kreativität.»
Du sprichst mit dem Satz tief in mein Herz.
Danke.
Roman, spielen wir den Song?
Ja, unbedingt. Los.
Plastik!
Möbel aus Plastik in Zimmer, aus Plastik mit Fenster, aus Plastik in Häuser, aus Plastik und Autos, aus Plastik auf Strassen, aus Plastik und Bahnhöfe, aus Plastik mit Zeug, aus Plastik und Wiesen, aus Plastik, mit Bäumen aus Plastik und Kühen aus Plastik, vor Wäldern aus Plastik und Hügel aus Plastik, vor Bergen aus Plastik, mit Schnee aus Plastik und Gletscher aus Plastik. Und Flüsse aus Plastik und Seen aus Plastik, mit Fisch aus Plastik im Meer aus Plastik und Sonne aus Plastik am Horizont aus Plastik und ein Regenbogen aus Plastik am Himmel aus Plastik und Länder aus Plastik mit Grenzen aus Plastik und Gesetz aus Plastik für Bürger aus Plastik und Menschen aus Plastik mit Angst aus Plastik vor Fremden aus Plastik mit nichts aus Plastik. Stars mit Liedern über Liebe, Bubbles und Hashtags mit Empörung, Stories mit Tränen von Helden, Selfies und Likes von Freunden, Informationen, Sensationen, Ambitionen, Emotionen, Religionen und Visionen für Generationen aus Plastik, Städte aus Plastik, mit Spielplätzen aus Plastik und Schaukeln aus Plastik für Kinder aus Plastik, mit Träumen aus Plastik, von Zukunft aus Plastik und Hoffnung aus Plastik auf ein Wunder.